Einen schönen guten Morgen. Ich habe selten hier so viele Leute gesehen wie heute. Ja, eine richtige Massenveranstaltung hier. Ja, darf ich noch ein Gläschen trinken? Ganz wenig. Wie schon angedeutet, geht es heute Morgen um Gideon. Wir haben das abgesprochen vorher, wir beide. Und es soll wirklich um Gideon gehen heute Morgen. Und zwar steht in Hebräer 11, Vers 32, dass eine ganze Reihe Leute mit Gott lebten, da wird nur ein Name genannt. In anderen Abschnitten des Hebräerbriefes wird sofort erzählt, und er hat das gemacht im Glauben, und das im Glauben, und das im Glauben, und das im Glauben. Und jetzt werden auf einmal nur Menschen aufgezählt, die einfach glaubten. Punkt. Und keine spezielleren Aussagen dazu. Dann habe ich da aber nachgesehen, wo ist denn im Alten Testament von Gideon die Rede? Das sind natürlich drei Kapitel, Richter 6 bis 8. Da kann man eine Bibelwoche drüber halten oder eine Freizeit oder einen ganzen Mitarbeitertag und noch mehr. Und jetzt soll ich heute Morgen in 25, 30 Minuten da ein bisschen was dazu sagen. Ich will also versuchen, das hier zu bündeln und trotzdem praktisch zu werden. Zunächst einmal, Gideon ist einer der Richter des Alten Testamentes. Richter waren keine Leute, die also eine juristische Ausbildung hatten, sondern Leute, die von Gott gerufen worden sind zu einer besonderen Aufgabe, denn in der Zeit ging das Volk Israel durch viele, viele notvolle Jahre, 300 bis 350 Jahre lang. Da ging es rauf und da ging es runter, da ging es rauf, da ging es runter. Einmal haben sie Gott gehorcht, da ging es gut und die meiste Zeit war es nicht der Fall. Da ging es also wieder runter und da heißt es, und der Herr tat sie in die Hand, zum Beispiel in unserem Fall, in die Hand der Midianiter. Das heißt, die kamen einfach in die Versklavung, die konnten mit ihnen machen, was sie wollten. Wenn zum Beispiel die Ernte dran war, da sind die Midianiter in den israelischen Bereich gegangen und haben einfach die Ernte geklaut. Die wussten also nicht mehr, was sie machen sollten. Und da heißt es jedes Mal, 6, 7 Mal diese Phase rauf und runter, als sie ganz unten war, da kommt immer der bedeutsame Ausdruck, sie schrien. Nicht einfach sie beteten, da haben sie also gemerkt, es gibt einen lebendigen Gott, den kennen wir eigentlich noch irgendwie ein bisschen. Wenn es den gibt, dann wollen wir den richtig mal anrufen und anschreien. Im Sinne von, es ist ganz schlimm mit uns. Bitte, bitte hilf uns, wir können uns selber nicht helfen. Das ist also die Situation, in die die Person Gideons hineingehört. Ich lese uns Hebräer 11, 32 bis 34, damit wir den kleinen Zusammenhang haben. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, den wir nicht kennen, was soll ich noch mehr sagen? Gewissermaßen, ich habe jetzt schon so viel von den Menschen gesprochen, die geglaubt haben und zu denen Gott Ja gesagt hat. Was soll ich noch mehr sagen? Und dann sagt er weiter, die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen wollte von Gideon. Und nicht steht dabei, nur Gideon. Und Barak zum Beispiel, von Simson und von Jephtha, von David könnte er auch erzählen. Da könnte man so viel erzählen, macht es aber nicht. Und von Samuel und den Propheten. Und da sagt er, diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Wie zum Beispiel Gideon. Da könnte man das also verbinden damit. Also ich möchte zunächst mal noch einige Dinge dazu sagen. Liebe Geschwister, wir stellen zunächst einmal fest, dass in den ersten 31 Versen dieses Kapitels, Hebräer 11, also 31 Verse, wird von 10 Männern und von Frauen gesprochen. Da wird immer erzählt, und die haben im Glauben. Und jetzt auf einmal, ab diesem Vers 32, wird nur noch der Name genannt. der und der und der und der und der. Dabei stellen wir fest, dass Gott also mit jedem Einzelnen, den er hier aufzählt, seine eigene Geschichte hatte. Jeder Glaubende wurde anders geführt und hatte somit auch eine ganz spezielle Glaubensgeschichte für sein eigenes Leben und eine Glaubensgeschichte mit Gott selber. Aber der Name wird nur genannt. Da wird also kein Lebenslauf, auch kein Glaubenslauf, Lebenslauf, wird nicht kopiert. Der eine lebt in der Zeit, der andere lebt ein paar hundert Jahre später. Jeder hat seine Beziehung zu Gott und jeder darf so sein vor Gott, wie Gott es haben will und mit ihm seinen Weg geht. Da wird also nichts kopiert, nur eins ist bei jedem gleich. Jeder vertraute, ich könnte ganz sagen, vertraute ganz schlicht Gott. Er vertraute einfach Gott in seiner Situation. Gott hat ihn gerufen und dann hat er die einzelnen Situationen mit Gott gewissermaßen durchgestanden und sagen, lieber Herr, da kannst du helfen. Da kannst du jetzt eingreifen. Wir brauchen dich. Du bist jetzt da. Und daraus wurde dann eine jeweilige Glaubensgeschichte und so auch bei Gideon. Dann, es wird bei jedem nur vom Glauben gesprochen. Ganz schlicht vom Glauben, das Wort Glauben, mehr nicht. Da wird nicht vom großen Glauben gesprochen. Da wird nicht von einer Steigerung des Glaubens gesprochen. Da wird nicht von Glaubenszwergen gesprochen oder Glaubensriesen. Es wird immer nur, ich wiederhole bewusst, es wird immer nur schlicht von der Vertrauensbeziehung des Einzelnen zu Gott gesprochen. Und darauf antwortet Gott. Und liebe Geschwister, so ist es auch bei uns. Deshalb wollen wir zum Beispiel uns nicht den Puls fühlen. Den berühmten geistlichen Puls. Man drückt meistens hierhin. Wir wollen nicht unseren geistlichen Puls fühlen, ob wir einen großen Glauben haben oder einen nicht so großen. Ist er genügend groß oder ist er noch zu klein? Diese ganzen Fragen werden im Hebräerbrief nicht beantwortet. Sondern es wird immer nur gesagt, da war der und der und der glaubte Gott und durch den Glauben hat er. War der Glaube so groß? War er so klein? Ich weiß es nicht. Und Jesus sagt ja auch einmal, wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, dann könnt ihr schon allerhand ausrichten. Offenbar reicht das. Jedenfalls, es geht um das Vertrauen des Einzelnen zu Gott. Und so geht es uns letztlich auch. Zur Vorgeschichte von Gideon, jetzt komme ich zu Gideon selbst. Er war also unterwegs, er war offenbar in der Landwirtschaft zu Hause. Und weil die Midianiter jedes Jahr eingebrochen sind ins Land und haben ihnen die Ernte kaputt gemacht, haben sie im Geheimen versucht zu ernten. Ob das nachts war, ich weiß es nicht, steht nicht dabei. Jedenfalls hat Gideon zu Hause ganze Garben mit Weizen oder mit Korn oder was immer es war. Und hat zu Hause in der Scheune hat ganz leise gedroschen, gewissermaßen so gemacht, damit die Kerne rausfielen. Aus Angst, es könnten die Midianiter kommen und könnten ihm das bisschen, was er geerntet hat, auch noch nehmen. Und genau in dieser Zeit redet Gott mit ihm. Und dann merken wir auf einmal, wie es Gideon ging und was er dachte. Zum Beispiel, dass Gideon, merken wir auf einmal, dass er nicht nur seine Arbeit getan hat, sondern während der Arbeit hat er nachgedacht, was ist nur los bei uns? Dieser geistlich arme Zustand in unserem Volk und in unserem Land. Wie kann das nur weitergehen? Wie kann das besser weitergehen? Und genau in diesem Augenblick kommt der Engel Gottes zu ihm und dann sagt Gideon seine ganze Not und sagt, ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns denn alles so widerfahren? Wo sind denn die Wunder, sagt er, von denen uns unsere Väter erzählten? Der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Nun hat er uns verstoßen und in die Hand der Midianiter niedergegeben. Verstehen Sie? So einfach herausgeredet, wie es ihm ums Herz war. Er hat seinen Dreschflügel in der Hand gehabt, hat gearbeitet und das waren die eigentlichen Herzgedanken gewissermaßen, die er hatte. Und dann stellt er die Warum-Frage. Warum ist denn das so geworden? Warum leben wir in diesem desolaten Zustand? Er ist der Auffassung, dass es doch im Volk Gottes anders zugehen müsste. Und darüber spricht er mit dem Engel des Herrn. Er spricht scheinbar nicht mit Menschen über sein geistliches Problem, das ihn bewegt, also ob er das alles mit sich selber abmacht. Und dann redet, als der Engel da war. Für uns könnte man sagen, Gott ruft mitunter gerade solche Leute in seinen Dienst, in besondere Aufgaben, die wegen der ungeistlichen Zustände in der Gemeinde oder überhaupt darüber hinaus, über den ungeistlichen Zuständen bekümmert sind. Oft kann es ja auch Not machen, wenn in der Gemeinde zum Beispiel eine allgemeine Frömmigkeit da ist. Stellen Sie mal vor, also ich nehme es an, es ist nicht so. Da kommt jemand hierher und merkt, Woche für Woche, Sonntag für Sonntag, was für Leute sind das eigentlich? Die singen fromme Lieder, ja, sie beten, sie verkündigen auch, aber wenn man hinterher mit einem sprechen will, das geht gar nicht. Die sind nur fromm, solange der Gottesdienst läuft. Versteht ihr? Und hinterher, ja, also das war jetzt der Gottesdienst und da haben wir viel gehört und da können wir viel mitnehmen. Aber da ist kein Gespräch mehr über das, was da gesagt worden ist. Statt dass man auf einmal einen Menschen findet und der sagt, also was da gesagt worden ist, das ging mir richtig zu Herzen und mir geht es genauso. Und wie geht es dir eigentlich? Verstehen Sie? Wenn man alles mit sich selber abmachen muss und merkt, da stimmt was nicht, da ist alles so leer, so leise. Es geht nicht voran. Also, wenn man merkt, da wird nur noch Tradition gelebt. Das gibt es ja auch in der Gemeinschaft mitunter. Nur Tradition gelebt. Es war immer so bei uns. Und es könnte auch so bleiben. Oder man könnte sagen, man müsste sagen, das Bekenntnis des Glaubens stimmt. Wir sprechen halt das Glaubensbekenntnis mitunter. Wir sprechen geistliche Wahrheiten aus. Aber der Puls des Glaubens, der Puls des Herzens, das glaubt und in der Beziehung zu Gott steht, in der vertrauensvollen Beziehung zu Gott steht, das spürt man gewissermaßen nicht. Ich habe das manchmal so erlebt. Verstehen Sie, ich war ja Prediger einige Jahrzehnte, da habe ich Besuche gemacht. Und da gab es Menschen, von denen ich noch nie etwas vom Glauben gehört hatte, obwohl wir uns schon Jahre kannten. Die kamen, gingen wieder weg, kamen, gingen wieder nach Hause. Es war alles so traditionsgemäß. Und da habe ich manche angesprochen, sag mal, seit wann gehst du denn mit Jesus? Und manche hat dann sofort fröhlich geantwortet. Und es gab andere Leute, denen war die Frage offenbar ganz peinlich. Waren ganz still und man merkte, da kann man jetzt nicht weiterreden. Verstehen Sie, wenn man das merkt, wenn man in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft kommt und merkt, da ist alles traditionsgemäß. Man fährt gewissermaßen mit gezogener Handbremse. Es geht nicht richtig vorwärts. Das Leben pulsiert nicht. Das ist das eine. Bei Gideon kam ein zweites hinzu. In den Versen 14, 15 und 16 in Kapitel 6 heißt es, trotz des Auftrages hat Gideon kein Auftragsbewusstsein. Stell dir mal vor, dir wird bewusst, du sollst etwas ganz Bestimmtes an Aufgaben übernehmen. Vielleicht bist du angesprochen worden. Könntest du so und so und so und so. Und du hast ja gesagt. Aber hinterher kam dir, gewissermaßen der Gedanke, kann ich das überhaupt? Und so ging es dem Gideon genauso. Zunächst heißt es hier, der Herr sprach zu ihm, gehe hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel retten. Und dann antwortet Gideon, der so Beauftragte, der so Angesprochene, da sagt er, womit soll ich kämpfen? Wer bin ich denn schon? Versteht ihr? Ein großer Auftrag. Und dann das Schauen auf sich selber. Ja, kann ich das überhaupt? Und er sagt ganz ehrlich, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Gewissermaßen, was soll man denn machen, wenn man etwas tun soll und kann das nicht? Und dann geht es hier weiter. Der Herr sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du Midian schlagen wirst, schlagen sollst, wie ein Mann. Gewissermaßen, ich werde dir den Sieg geben. Schau nicht zu viel auf dich selber. Ich werde dir Sieg geben. Wir haben im Alten Testament manche Personen, die ganz ähnlich empfunden haben, als zum Beispiel Mose berufen worden ist, der am Königshof in Ägypten ausgebildet und aufgewachsen ist, der meint, er könnte was tun in seinem Volk für seine Brüder. Und dann versagt er ganz elendiglich. Und als Gott ihn ruft, da sagt er, ich kann nicht. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht reden. Und dann sagt Gott zu ihm, wenn du nicht reden kannst, das mag dein Problem sein. Ich will dir nur sagen, wer hat dem Redenden den Mund geschaffen? Bin ich's nicht, der Herr? Geh hin, ich will dir sagen, was du reden sollst. Und der Mose steht dabei und sagt, was? Das soll gehen? Und dann sagt Gott zu ihm, wenn du das selbst nicht kannst reden, dann nimm doch deinen Bruder Aaron mit dir. Der kann reden. Und so haben sie es gemacht. Also es könnte sein, dass einer unter uns ist, oder auch mehr als einer, die ganz genau wissen, ich sollte dies oder ich sollte jenes machen. Ich sollte diesen besuchen oder jenen besuchen. Und dann schauen sie auf sich und sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß ja gar nicht, wie man mit einem Kranken umgeht. Ich will Ihnen mal ein kurzes Beispiel erzählen. Wir hatten in Lüdenscheid in der Gemeinschaft eine Frau, die wurde im Laufe ihres Lebens schwer krebskrank. Da wurde sie in Hessen operiert, in der Klinik. Und ich hörte, dass man sehr viel von ihr weggenommen hat, herausoperiert wird. Ich wusste gar nicht, dass man da überhaupt noch leben kann, wenn man das und das und das und das Organ nicht mehr hat. Aber sie lebte noch. Sie war 14 Tage auf der Intensivstation. Und Sie wissen ja, wenn man Prediger ist, dann muss man da hin. Ne? Da muss man diesen Besuch machen. Andere können Nein sagen, ich kann das nicht. Aber der Prediger muss. Was habe ich gemacht? Ich bin in mein Auto gestiegen, bin nach Hellersen gefahren, in die Klinik. Und ich kann Ihnen nur sagen, und von daher verstehe ich den Gideon so ein bisschen. Ich habe mein Auto abgestellt, bin in die Klinik reingegangen, bin an den Flur, bin an die Tür. Und da wusste ich ganz genau, auch wenn ich jetzt klopfe, dann muss ich reingehen. Man kann nicht klopfen und nicht reingehen. Und vor der Tür stand ich noch und sagte, soll ich klopfen oder fahre ich wieder nach Hause? Weil ich es nicht kann. Was soll ich den gesunden Mann einer schwer, schwer kranken, krebskranken Frau sagen? Was soll ich denn sagen, wenn man ehrlich bleiben will? Und dann habe ich geklopft. Mach die Tür auf und da lag sie. Bett Nummer 1, Bett Nummer 2. Und als sie mich sah, liefen ihre Tränen. Was soll ich denn sagen, wenn die Tränen laufen? Ich habe nichts gesagt. Bin reingegangen, habe sie begrüßt. Und dann kam so ein stotterndes Gespräch zustande. So ganz langsam. Und in der nächsten, so nach 10 Minuten auf einmal merkte ich, dass ihr Gesicht aufhellte. Die Tränen hörten auf und das Gesicht wurde hell, sage ich jetzt mal. Und nach einer Viertelstunde habe ich den Eindruck gehabt, das ist jetzt genug für sie. Wir haben noch miteinander gebetet und ich habe den Eindruck gehabt, da war Gott dabei. So wie hier bei Gideon, geh hin, ich will das machen, ich will das machen. Versteht ihr, das ist manchmal eine Situation, in die wir hineinkommen, wo wir ganz ehrlich sagen müssen und können, ich kann das nicht. Zum Beispiel, da sagt doch Jesus zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Jetzt frage ich Sie, können Sie einen einzigen Menschen bekehren? Können Sie das? Ich will Ihnen ganz offen sagen, ich kann es nicht. Obwohl ich 4 Jahrzehnte mit dem Evangelium beruflich unterwegs war. Jeden Tag. Wir können mit einem Menschen reden. Das können wir. Doch, das können wir. Wir können das Wort verkündigen wie jetzt. Doch, das können wir. Das sollen wir auch. Aber dass ein Mensch zum Glauben kommt, dass er aufwacht, dass er merkt, Mensch, ich brauche Jesus. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das heißt, Gott gibt uns manchmal Aufträge, wo wir ganz genau wissen, ich kann das nicht. Und viele machen dann den Rückzug und sagen, da mache ich das auch nicht. Da gehe ich auch gar nicht hin. Statt zu sagen, lieber Herr, ich kann nicht, aber du kannst. Du kannst und du gehst jetzt mit ins Krankenhaus, du gehst mit dahin und dahin und dahin und ich will es einfach in deinem Namen versuchen. Noch ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Sie kennen alle die Geschichte von der Speisung der 5000. Sehen Sie mal vor, 5000 Leute, ja? Es sind keine 5000 hier, es sind ein bisschen weniger. Da sagt Jesus, dass die Jünger, obwohl sie nur 5 Brote und 2 Fische haben, sollen sie 5000 Leute satt machen. Und die sagen selber, lieber Herr, das geht doch gar nicht. Was soll das? Wir haben nur das bisschen Brot und Fisch. Was sollen wir einkaufen können? Auch nicht mehr. Diese ganzen Lastwagen hätten sie sowieso nicht gehabt, um 5000 Leute mit Essen zu versorgen. Verstehen Sie, dass Jesus diesen Auftrag seinen Jüngern gibt, macht ihr das, sagt er. Macht ihr sie satt. Und dann nehmen sie einfach die 5 Brote und geben sie Jesus. Und 2 Fische und geben sie Jesus. Was macht der? Der dankt darüber, der bricht das Brot, der teilt es seinen Jüngern aus und die gehen Block für Block. Und es werden 5000 Leute satt. Das möchte ich also Ihnen sehr, sehr deutlich sagen. Nicht von oben runter, sondern so von Mensch zu Mensch. Liebe Geschwister, es ist die Erfahrung eines jeden Kindes Gottes, das für seinen Herrn da sein will und arbeiten will für ihn. Sie müssen nach kurz oder lang sich selber sagen, ich kann es nicht. Ich kann mich vorbereiten, doch. Aber ob daraus etwas wird, von dem, was ich sage, das ist eine ganz andere Geschichte. Und wenn Sie bei sich selber merken, mein Herz fängt an, mir Schwierigkeiten zu machen, dass ich auf einmal Angst kriege darüber, jetzt habe ich Ja gesagt, wie konnte ich nur Ja sagen, als die Geschwister mir sagten, könntest du da und da und da und dort mitarbeiten. Wenn die Angst des Unvermögens kommt, werden Sie nicht traurig darüber, das ist normal. Ganz normal. Gehen Sie einen Schritt weiter und sagen, lieber Herr, du bist jetzt da. Du bist jetzt da, du bist mein Herr und du kannst mir jetzt Dinge geben, Worte geben oder ein Verhalten geben, das jetzt genau in diese Situation hineinpasst. Und dann gehen Sie Ihren Weg. Und dann bereiten Sie sich vor. Und dann besuchen sie einen Menschen und dann gehen sie in die Jungscherstunde, dann gehen sie in die Jugendstunde oder was immer es ist. Und sie werden erleben, immer wieder, das ist nicht immer gleich. Es kann auch sein, dass man also nach einem Besuch oder nachdem man einen Dienst getan hat, dass man auch so ein belämmertes Gefühl hat, was war das schon? Und dann sagt auf einmal 4 Wochen später jemand, ich wollte dir nur noch sagen, was du da vor 4 Wochen gesagt hast. Das ist mir richtig reingegangen. Und sie sagen, was? Was? Das kann doch gar nicht sein. Ich war doch so richtig belämmert hinterher. Und da sagt der andere nochmal, doch. Das hat mir so viel gesagt, dass ich mein Leben an der Stelle, an Zeit dieser Zeit geändert habe. Eine Weichenstellung vorgenommen habe. Verstehen Sie, so ging es Gideon. Ich kann nicht. Und Gott sagt, ich bin mit dir. Ich bin mit dir und du wirst diese Schlacht gewinnen, die vor dir steht. Wenn das heute Morgen bei Ihnen ankommt, ein Leben lang ankommt, bis zu Ihrem letzten Atemzug ankommt, ich kann nicht, aber er kann. Er sagt, geh hin, ich bin bei dir, ich lebe in dir, Jesus in uns. Dann können Sie, egal wo Sie hingehen, wenn Sie den Eindruck haben, das soll ich jetzt tun, dann können Sie hingehen und das tun. Sie brauchen nicht im Vorhinein und im Nachhinein darüber Gedanken zu machen, ob da was dabei herausgekommen ist, ob Sie etwas sehen davon und die ganzen Dinge. Sind alle nicht entscheidend. Sondern sie sind hingegangen und der Herr sagt nun, ich bin mit dir. Und darum wird er auch wirken. Liebe Geschwister, das ist mir im Laufe meines Lebens so nach und nach groß aufgegangen. Wir können nicht und wir sollen. Doch, wir sollen. Ich will jetzt gar nicht sagen, wir müssen. Nein, aber wir sollen, weil er uns den Auftrag gegeben hat. Und darum, zum Beispiel, keiner würde heute Morgen hier sitzen, keiner, wenn das nicht zigmal bei Ihnen geschehen wäre. Da hat jemand Ihnen ein Wort gesagt, Sie sind in der Jungscherstunde gewesen, in der Jugendstunde auf einer Freizeit, egal jetzt was. Gott hat Sie erreicht durch sein Wort und dann ist auf einmal in Ihrem Leben etwas anders geworden. Ich weiß noch, wie das bei mir war, ich will es nicht erzählen. Also, ich möchte an der Stelle sehr Mut machen von Gideon her, wenn er es schon vor über 3000 Jahren so erlebt hat. Jesus ist auferstanden, er lebt in uns. Sollten wir es weniger erleben? Aus Glauben heißt es, aus Glauben. Im Vertrauen zu Gott hat er Ja gesagt und ging hin. Ich merke, die Zeit wird knapp, wie immer hier. Ich will noch einige Stichworte hier sagen. Ich entsinne mich an einen Mann, der auch im hauptamtlichen Dienst war. Wir hatten vor Jahren ein Gespräch miteinander. Wir hatten miteinander zu tun, dienstlich auch. Und da sagte er, wir haben über die Arbeit gesprochen, über die Gemeinschaftsarbeit, über die Jugendarbeit und so weiter. Und dann sagte er auf einmal resignierend, was soll sich denn da noch ändern? Ein Mann, der schon jahrelang im Verkündigungs- und Seelsorgedienst stand. Da dachte ich, was? So redest du? Das nimmt mir ja den ganzen Mut weg. Was soll sich denn da noch ändern? Ja, wenn wir auf uns schauen, wird sich nichts ändern. Gar nichts ändern. Wenn er anfängt zu arbeiten, dann fängt die Veränderung an. Das wollte ich noch hinzugefügt haben. Bei Gideon war so, nachdem gesagt hat, ich bin mit dir, da ist er nicht sofort losgegangen. Da ging es wieder ängstlich bei ihm los und da sagt er, das kann ich nicht, ich muss da viel mehr Gewissheit haben. Und da hat er Gott gebeten, dass er ihm zwei Zeichen gibt. Gewissermaßen, weil es ja nachts meistens Tau runterkommt, jedenfalls im Orient, da hat er gesagt, bitte gib mir ein Zeichen in der Weise, ich lege ein Fell raus, ein Tierfell, ein Stückchen, und dann, wenn du auf diesem Fell keinen Tau kommen lässt und das Land drumherum voller Tau ist, dann will ich sehen und kann ich sehen, dass du mir ein Zeichen gegeben hast. Und da hat er das getan, das heißt, Gott hat es getan. Und dann sagt er, Mensch, das ist ja, Gott hat geantwortet. Und dann kam es nochmal in ihm, ja, ich müsste das noch einmal erleben. Da hat er zu Gott gesagt, mach's doch mal umgekehrt, dass das Fell nass wird und die Erde drumherum feucht vom Tau. Und Gott geht wieder darauf ein. Und da dachte ich, guck mal hin, so geht Gott mit uns um, dass er unsere ganzen Schwächen, unsere Fragen, unsere Zweifel, unser Nichtwissen, unsere Ungewissheit, alles hineinnimmt in seinen Plan, weil er uns erkennt. Ich sage jetzt nicht, jeder soll jetzt anfangen, Gott um Zeichen zu bitten. Aber der eine oder andere hat das mal so erlebt. Ich weiß von einem anderen Verkündiger, der einen Ruf bekommen hat von der Deutschen Zeltmission, um dort als Evangelist zu arbeiten. Und er sagt, da soll ich wirklich gehen? Ist das meine Aufgabe? Er war hin und her gerissen. Und dann sagte er, mein ältester Sohn ist noch nicht zum Glauben gekommen. Der war so 17, 18. Und da hat er gesagt, lieber Herr, wenn mein Rüdiger, so heißt er, wenn mein Rüdiger zum Glauben kommt in dieser Frage der Entscheidung, soll ich gehen, soll ich nicht gehen, dann will ich dann sehen, dass du Ja sagst. Und stellen Sie sich mal vor, in diesen Wochen kam der Rüdiger zu seinem Vater und sagt, Papa, kann ich mal mit dir reden? Und dann kam der Sohn mit seiner Verlorenheit zu seinem Vater und hat gesagt, dass er zum Glauben an Jesus kommen möchte, ob er ihm dabei helfen könnte. Ich kann solche Dinge nicht erzählen. Können Sie sowas erzählen? Muss auch nicht sein. Es steht in der Bibel auch nicht, dass wir ständig um Zeichen bitten sollen. Das steht auch nicht da. Jedenfalls, Gott ist auf ihn eingegangen und hat ihm geholfen, an der Stelle Klarheit zu bekommen. Ich komme zum Schluss. Ich lasse einiges weg. Ich bitte Sie, lesen Sie mal Richter 6 bis 8. 6, 7 und 8. Ganz langsam. Dann können Sie alles genau nochmal nachlesen. Ich will aber das eine sagen. Als die Jahre dann bei Gideon vorbei waren, vergangen sind, da sagen auf einmal die Leute im Volk, sei du unser Herr, sei du unser Führer. Sie sagen, sei Herrscher über uns und dann geht es noch weiter, du und dein Sohn und du und deines Sohnes Sohn. Die gehen schon zwei Generationen weiter. Und dann sagt der Gideon, nein, das werde ich euch nicht zusagen. Er sagt, ich will nicht Herrscher sein über euch, sondern der Herr soll Herrscher sein. Er weiß also, was für das Volk besser ist. Vermutlich ist seine Antwort das Ergebnis seiner Beziehung zu Gott. Da steht noch mehr da, ich will nur das zum Schluss sagen. Liebe Geschwister, auch Leute, die besonders berufen sind, die einen besonderen Auftrag haben, auch wenn sie nicht angeben deswegen, wenn sie sich immer von sich reden, ich und so weiter. Es ist geistlich sauber und klar, wenn Leute sagen, sei du das über uns, wir wollen dich in eine besondere Stellung hineinheben. Wir sind alle auf einer Ebene. Die Aufgaben mögen verschieden sein. So geht jedenfalls Gideon vor, dass er nicht jetzt die Stellung sucht, die herausgehobene Stellung, von der er gewissermaßen aus kommandieren könnte, sondern er sagt, ich will einer sein, wie ihr seid. Und schauen Sie, das ist ein Stück Demut, darf ich sagen, sachliche Demut. So muss es letztlich sein, dass wir, was soll ich sagen, alles tun können, alle möglichen Aufgaben übernehmen können, wenn wir klar sind, uns klar sind, das soll ich jetzt tun. Wenn wir eine geistliche Haltung einnehmen, werden wir uns nie als besondere Leute darstellen. Ja, ich bin ja auch Vorsitzender oder was immer es ist. Sondern ich will nur das sein, was ihr auch seid. Ganz schlicht, ganz normal. Und dass wir gemeinsam den Weg, den wir vor uns haben, geistlich gehen. Das waren jetzt so einige Sätze zu Gideon. Wie gesagt, Richter 6, 7 und 8. Nehmen Sie sich bitte mal diese Zeit, diese drei Kapitel ganz langsam zu lesen. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns solche Lebensbilder im Wort Gottes gibst, dass wir sehen können, wie du mit den Menschen umgegangen bist und dass wir sehen können, wie Menschen mit dir umgegangen sind. Und wie du gesegnet hast und dass du die Schwachheit von Menschen annimmst, akzeptierst und daraus etwas machst, weil du gegenwärtig bist. Wir danken dir von ganzem Herzen und hilf uns, dass wir auch unseren Weg in einer geistlichen Klarheit gehen können. Wir loben dich und wir preisen dich. Amen.